Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute begrüße ich Sie zu einem Special, denn unser nordeuropäischer Nachbar Finnland hatte am 6. Dezember, am Nikolaustag, Grund zu feiern, nämlich 100 Jahre Unabhängigkeit. Und für uns ist dieses Jubiläum ein guter Anlass, mehr über das ferne, fremde Land zu erfahren. Und zwar von unserem heutigen Gast im Studio, Pirjo Mentel von der Deutsch-Finnischen Gesellschaft, Bezirksgruppe Wiesbaden. Guten Abend, Frau Mentel. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Hey, hyvä ilta. Mun ääni on hiukan huono. Meine Stimme ist etwas belegt, aber ich hoffe, wir kommen klar. Und vielen Dank für die Einladung.
Ich habe natürlich nicht verstanden, was Sie gesagt haben, als ich Finnisch gesprochen habe. Guten Abend. Das teile ich mit vielen unseren Hörern, denke ich mal. Ja, ja. Also wie schön, dass Sie es geschafft haben. Sie kommen nämlich aus Schwalbach und da liegt Schnee. Frau Mentel, haben Sie denn Suomi 100 ordentlich gefeiert?
Das kann ich sagen. Das heißt, wir haben das ganze Jahr irgendwie gefeiert. Wir haben viele Vorträge, Konzerte gehabt. Aber die Zuspitzung war vor einer Woche, wo wir dann wirklich ein Gala in Frankfurt gefeiert haben.
Und was ist da passiert? Erzählen Sie doch mal ein bisschen von dem rauschenden Fest.
Das rauschende Fest, ja, da hatten wir Botschafterin aus Berlin dort auch, Konsul natürlich auch, Vertreter von Frankfurt, Römer. Und die Big Band von Finnair. Lauter Piloten, die einzige Pilotenband der Welt. Das waren über 20 Leute und könnt euch vorstellen, wie das dann klingt. Ne? Und wir waren 250 Leute. Und das Beste vom Besten. Und tanzen und war wirklich eine tolle Stimmung.
Und es war eine schöne Stimmung und es war sehr laut und dann mussten Sie schreien, um sich zu verständigen oder mitzusingen und deswegen ist Ihre Stimme so ein
nicht,
bisschen...
Ich weiß nicht, ob das daher kommt, aber auf jeden Fall, danach hatte ich die Stimme weg, ja.
Eigentlich hat es ja, wie Sie schon gesagt haben, gerade das ganze Jahr über permanent Veranstaltungen gegeben. Ja. In Finnland natürlich sehr viele, aber auch in Deutschland und auch in Wiesbaden oder hier in der Umgebung. Sie selbst haben verschiedene Veranstaltungen hier organisiert.
Ja, das war überall in der Deutsch-Finnischen Gesellschaft, wurde dieses Jahr extra hervorgerufen. Und wir hatten also wirklich einen tollen Vortrag mit der Volkshochschule. Das war totaler Erfolg. Dann haben wir zwei Konzerte, auch im Namen dieses Datums oder Jubiläums. Und ja, und natürlich das Midsommerfest haben wir auch darunter, also unter dem Motto gefeiert, was wir sonst immer feiern, aber das war jetzt unter dem
ganz spezielles Fest.
Speziell, ja. Ja.
Und hat besonders lang gedauert und war besonders bunt.
Ja, wie immer.
Dann haben Sie ja auch eine Filmveranstaltung gehabt in Wiesbaden.
Was war das?
Eine Filmveranstaltung,
ja,
im Caligari, in unserem Lieblingskino.
Genau. Ja, das ist diese zusätzliche noch. Da waren zwei Filme, die gezeigt wurden. Der eine war zwar nicht finnischer Film, das war der Zugvögel, das war eine deutsche Produktion, aber in Bezug zu Finnland und Lappland.
Und war auch in seiner Machart sehr finnisch.
Das, ja.
Kann man das so sagen?
Ja, genau.
Frau Mentel, den meisten Menschen hierzulande ist die Geschichte Finnlands eher unbekannt. Wie kommt es eigentlich, dass die Deutschen so wenig von ihrem Heimatland wissen?
Ich würde sagen, erstmal ist das ziemlich weit weg von hier. Das ist am Ende der westlichen Europa, also Europa, kann man sagen, westlichen Europa. Und es ist ja da nichts so Spektakuläres passiert. Dann kommen immer die Nachrichten, wenn irgendwas passiert, im Positiven oder im Negativen. Aber war nichts. Aber das Interesse ist gewachsen in der Zeit, wie ich hier bin, auf jeden Fall.
Geben Sie uns doch bitte ein bisschen Nachhilfe. Einen kurzen Rückblick auf 1917. In welcher Situation war Finnland damals, als die Republik gegründet wurde?
Finnland war autonomes Großherzogtum von Russland, Zarenreich. Also, und das war so ungefähr 100 Jahre, gut 100 Jahre gewesen, nach dem Krieg zwischen Schweden und Russland 1809. Und Finnland fiel damals zu Russland, an Russland. Und das Schöne war eigentlich, der Zar Alexander hat das, hat den Finnen vieles zugelassen.
Zugestanden, ja.
Zugestanden, da konnten also das, die Sprache behalten. Es wurde nicht besetzt, in keiner Weise. Und Gesetz war da und die, also, wir konnten also leben wie vorher auch. Dann aber im Laufe der Zeit wurde mehr Druck von Russland, von anderen Zaren, dann geübt und die Russifizierung wurde angefangen. Und da kam natürlich viel, also ich würde sagen, diese
Dann kam der Widerstand.
Der Widerstand, oder sie sagen, jetzt wollen wir doch
also
Finnen bleiben.
Jetzt, also russifiziert, ja, russifiziert werden wollen wir nicht.
Ja, das auch nicht.
Und sondern unabhängig sein. Also wir wollen Finnen
ja,
bleiben.
Ja, es kam nicht von heute auf morgen, sondern es wuchs. Und dann hat die irgendwann gesagt, Schweden sind wir nicht geworden. Russen wollen wir nicht werden, dann bleiben wir Finnen. Das war das, dieser Schlagwort dann von der Zeit.
Und welche Kräfte waren es denn, die aus Finnland einen unabhängigen Staat machen wollten?
Das waren viele Intellektuelle, Künstler, die dann schon die Arbeit gemacht hatten. Und ich sage eine Finnlandisierung, ist ein falsches Wort eigentlich, das kam ja später, vorangetrieben haben. Und dann irgendwann hat die Politik das auch dann verstanden. Und dann war dann der glückliche Zustand, da kam ja glücklich, Krieg ist nie glücklich, aber...
Dann kam der Erste Weltkrieg.
Der Erste Weltkrieg. Und da kamen ja die Bolschewiken, also die Kommunisten, dann an die Macht in Russland.
Und da hat Finnland die Chance gesehen.
Die Chance, genau.
Jetzt zu sagen, ja. Nun wollen wir die Unabhängigkeit.
Ich habe gedacht, vielleicht ist Sowjetunion woanders beschäftigt, dann merken die gar nicht, dass wir das machen.
Und das hat,
nur Witz.
Und das hat glücklicherweise geklappt, und zwar eben am 6. Dezember 1917. Aber man soll nicht davon ausgehen, dass dann alles prima war, sondern es gab sehr kurze Zeit später einen Bürgerkrieg.
Ja, es ging ja schon im Februar los. Das war so blutig, das waren die, Finnland war geteilt quasi, die Roten, das waren die Kommunisten oder diese, sagen wir, ja. Sowjetunion.
Bolschewiken,
ja, genau. Die gab es ja in Finnland auch eine ganze Menge. Und da war ja viel Industrie im Süden. Und das ist natürlich dann viele Arbeiter. Und das war dann rot. Und dann weiter im Norden, Hauptquartier der Weißen, Gegenteil, war dort. Und dann, das war ja sowas, in drei Monaten hat das Land noch nie sowas gesehen. Das war ja, das wurde gemetzelt von beiden Seiten.
Also man kann sagen, das sind schreckliche Geburtswehen gewesen.
Das kann man sagen, ja. Das kann man sagen.
Und dann Mitte 1919 war es dann soweit, dann wurde die Verfassung eben in Kraft gesetzt. Und die Verfassung, habe ich gelesen, das ist die Verfassung, die bis heute gilt. Die ist nie geändert worden.
Ja, das stimmt.
Und dann habe ich noch was Hochinteressantes gelesen, nämlich Finnland war das erste europäische Land, das das Frauenwahlrecht einführte.
Das wollte ich sagen. Das wollte ich auf jeden Fall betonen. ja, 1906, ne? Ja, genau, das passive und aktive Wahlrecht. Ne? Das ist ja, das war das erste Land in Europa. Davor war aber Neuseeland als erstes Land in der Welt. Aber wir können sagen,
In Europa. Und die Gleichberechtigung wurde in Finnland auch schon ziemlich früh festgeschrieben.
Ja, das stimmt. Das ist immer noch, obwohl, naja, Gleichberechtigung schon.
Auf dem Papier, sagen wir zumindest, Papier. Frau Mendel, was muss man heute über Finnland wissen? Es gehört nicht zu Skandinavien. Es hat eine sehr komplizierte Sprache. Einfach ist nur die Betonung. Immer, aber wirklich immer auf der ersten Silbe.
Jawohl, das stimmt. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer, die Sprache. Es wird genauso gesprochen, wie geschrieben wird.
Ja.
Auch mit der Betonung auf der ersten Silbe.
Gut.
Und
Wenn Sie meinen.
Ja, gut.
Also, was man über Finnland heute wissen muss, darüber unterhalten wir uns im Laufe der Sendung natürlich noch ausführlich. Wir machen aber jetzt mal eine kleine Pause mit Musik und natürlich dem Anlass der heutigen Sendung angemessen mit Finlandia von Jean Sibelius, was die eigentliche Nationalhymne Finnlands ist. Kann man das so sagen, ja?
Die zweite,
ja. Und da man in Finnisch alles auf der ersten Silbe betont, wie ist das denn mit Sibelius? Sagen die Finnen da auch Sibelius oder wie?
Nein, der Name ist Schwedisch.
Das kommt Schwedisch.
Aus Schweden, ja.
Und
da ist wieder anders. Ne? Also Sibelius ist schon...
Also Finnlandia.
Nicht auf der ersten Silbe.
Finnlandia von Jean Sibelius. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unser Gast heute ist Pirjo Mentel von der Deutsch-Finnischen Gesellschaft Wiesbaden. Frau Mentel, Sie wollten noch etwas nachtragen zum Thema Russland.
Ja, dass Finnland nie von der Roten Armee oder von Russland besetzt war. Und das möchte ich ganz gerne mal betonen. Nämlich, dass jetzt 100 Jahre so leben, das ist schon allerhand.
Und insofern gibt es auch keine Feindschaften von Alters her, sondern es gibt eine, auch durch die Politik nach dem Zweiten Weltkrieg, also eine friedliche, versöhnende Politik war, gab es immer eine gute Beziehung zu Russland.
Ja, das hat Paasikivi, das war der damalige Präsident oder war der damals noch Ministerpräsident, und Urho Kekkonen. Das war deren Erfindung, kann man nicht sagen, aber die haben das eingeleitet und diese Neutralitätspolitik. Damit hat Finnland sehr gut gefahren, ne, mit so einem großen, mächtigen Nachbarn.
Ja, und wie ist das Verhältnis heute insgesamt entspannt?
Nach dem Krieg gab es natürlich gegen Russland viel. Aber es hat sich neutralisiert. Also es ist kein Feind mehr.
Nein, aber jetzt hier und heute.
Heute gut. Würde ich sagen.
Ne? Gut nachbarschaftlich.
Gute Nachbarschaft, obwohl durch den Boykott von EU dann ist viel wirtschaftlich Nachteile davon gekommen.
Frau Mentel, Sie kommen aus Tampere und leben schon sehr lange in Deutschland, beziehungsweise Wiesbaden. Seit wann sind Sie denn hier?
Seit 61. Da bin ich hierher gekommen, weil ich immer so einen Deutschland-Tick hatte. Solche Ticks hat man manchmal. Ich hatte Brieffreunde und da gesagt, ich muss weg. Und nach der Schule bin ich dann hierher gekommen und um mehr Deutsch zu lernen. Und auf der Trip bin ich immer noch. Aber nicht ganz. Aber dann habe ich Familie hier, meinen deutschen Mann, zwei Kinder. Und das Leben ist hier.
Das Leben ist hier. Und müssen Sie immer noch erklären, dass Finnland mehr ist als Nokia, Marimekko, Alvar Aalto und Sauna?
Doch schon, aber manche kennen noch nicht mal diese. Das sind ja dann die, die wirklich interessiert sind an Finnland. Durch Nokia ist das natürlich noch bekannter geworden, ne? Obwohl mir manche gesagt haben, gesagt, Nokia, das ist doch ein japanisches Erzeugnis, das ist doch, Nokia kommt doch aus Japan. Naja, da konnte man wieder Aufklärung betreiben. Gut, jetzt ist ja durch Tourismus ist vieles gekommen. Früher war ja nicht so viel los. Und die Digitalisierung, das macht auch viel aus. Politisch kann ich nicht viel sagen. Da ist ziemlich ruhig. Ne? Aber Bekanntheitsgrad ist gewachsen, wirklich.
Und wenn Sie heute jemand fragt, sag mal, Pirjo, was ist denn das Interessante an deinem Land? Was muss ich denn wissen über Finnland?
Wo das überhaupt liegt und dass die Eisbären nicht unbedingt auf der Straße laufen. Das gab es ja auch noch mal, schon mal, als ich hierher kam. Dass das Land also wirklich Naturland ist. Das ist ja die vielen Seen.
Wie viele Seen sind das?
885.000 und etwas.
Wie viel?
Über 885.000.
Über 885.000.
Mhm. Und das sind noch nicht die kleinsten.
Also man kann sagen, schon so eine schlappe Million kann man schon sagen. Eine schlappe Million Seen, ja, mit den kleinen.
Aufrunden, ja. Ja, und dass das Land nicht so ein Touristenland ist wie im Süden. Also wenn jemand hinfährt, muss also die Ruhe genießen können. Es ist ja nicht Highlife und Ballermann und sonstige Sachen. Und da muss man auch vieles selber unternehmen, etwas. Ne? Dann erlebt man auch viel mehr, finde ich.
Ne? Also das ist das Kontrastprogramm zum Ballermann.
Naja gut, der Ballermann war ein bisschen stark.
Naja, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Ja, also genau. Ich kann noch sagen, das Gegenteil von Rami Demi.
Ja gut, und das Wetter. Ne? Also das ist ja...
Das Wetter und die Dunkelheit.
Und ja, die Dunkelheit. Und die Helligkeit, das muss man auch sagen.
Ja, zeitweise. Ja. Ja, und die Kälte. Aber richtig heiß wird es ja auch nie in Finnland. Richtig heiß, ja.
Nach 30 Grad kann es werden.
Ja, so ein paar Tage, ja.
Ja.
Ja, wir wollen das jetzt nicht vertiefen, sondern wir wollen darauf kommen, in dem Verein der Deutsch-Finnischen Gesellschaft Wiesbaden. Ich habe mich gefragt, welche Verbindungen wir hier in Wiesbaden denn zu Finnland haben. Und mir ist Nico Rosberg eingefallen, den Formel-1-Weltmeister vom letzten Jahr. Nico ist nämlich hier geboren. Seine Mutter ist Wiesbadenerin. Und sein Vater, Keke Rosberg, ist Finne. Der war auch mal Formel-1-Weltmeister. Was oder wer fällt Ihnen ein?
Jetzt
Beziehung zu Wiesbaden-Finnland?
Personen nicht. Keine Personen. Und Wiesbaden hat auch keine Partnerschaften.
Aha. Und sonst Beziehungen, also Schüleraustausch oder so, wissen
das
Sie,
kann
so
ich etwas gibt es da? Eine DFG-Aussage, ja. Ne? Also die DFG macht das. Aber die Stadt Wiesbaden nicht.
So. Aha.
Aber die DFG macht Schüleraustausch.
Ja, also dann lassen Sie uns doch mal über die Deutsch-Finnische Gesellschaft sprechen. Welche Ziele haben Sie denn? Es gibt die ja deutschlandweit und es gibt überall Bezirke oder Sektionen oder wie Sie das nennen, auch in Wiesbaden. Und Sie haben bestimmte Ziele.
Haben die Ziele?
Welche?
Ja, natürlich Finnland bekannt zu machen, das ist das Erste. Und den kulturellen Austausch. Allerdings ist der Austausch ein bisschen einseitig, weil wir von der DFG aus nicht den Austausch von Deutschland nach Finnland finanzieren können. Das ist nicht möglich. Aber finnische Künstler hier bekannt zu machen und überhaupt die finnische Kultur.
Mhm. Also, sehen Sie sich als Kulturbeauftragte?
Ich nicht unbedingt. Ich war 13 Jahre Bundeskulturreferentin. Aber jetzt bin ich nicht mehr, jetzt bin ich nur Vorsitzende hier in Wiesbaden.
Was waren da Ihre Schwerpunkte? Wen haben Sie da bekannt gemacht oder was?
Wir haben viele Gruppen gehabt, einzelne Personen, die jetzt im Nachhinein, wenn ich die finnische Kulturszene anschaue, hatte, ach, wir haben ihn gehabt oder jetzt die und die Gruppe. Und hier auf Tournee von der DFG von uns organisiert. Und das tut gut. Das ist ja so richtig. Ah, das ist, das sind ja viele, sehr viele. Und das sicherlich vor meiner Zeit auch, ne?
Und da sehen Sie immer noch Ihre Aufgabe.
Ja, das ist wirklich schön, ne? Und ja, und die finnischen Künstler, wenn die hierher kommen, es ist für dich, für sie auch Auslandserfahrung. Das sind meistens junge Künstler. Und dann werden die hier überall gereicht. Also die Tournee geht durch ganz Deutschland. Und das macht für sie auch einen Eindruck und bleibt ein Eindruck, habe ich gehört.
Ja, das hoffen wir doch.
Doch, ja.
Zu den wichtigen finnischen Kulturschätzen gehört zweifellos der Tango. Übrigens hat mir ein lieber finnischer Freund erklärt, der Tango stamme keineswegs aus Argentinien. Finnische Seeleute hätten ihn dorthin exportiert. Stimmt das, Frau Mentel?
Ich glaube nicht. Also der Tango ist von Argentinien, also wirklich. Ne? Kennen Sie den Film? Die Argentinier kamen dann, die hatten gehört, in Finnland, der Tango käme aus Finnland, da müssen wir doch hin. Und da sind sie dann nach Finnland gekommen und haben dann geguckt, wie die tanzen und so weiter. Das war für die Neuland. Herrlich lustiger Film.
Aha. Also er kommt aus, die einen sagen, er kommt aus Argentinien, der Tango, die anderen sagen, er kommt
natürlich
aus Finnland.
Natürlich, die Finnen sagen, ja, das kommt aus Finnland. Ja, das ist klar.
Ja, und woher auch immer, dieser Tango, den Sie gleich hören, ist finnisch und zwar eine Parodie aus den 60er Jahren. Tango Pelargonica, nein, Pelargonia. Wir verstehen zwar nichts, das tut aber der Schönheit keinen Abbruch. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir fragen unseren Gast Pirjo Mentel, ist der Tango heute immer noch so populär?
Es ist populär, es ist unwahrscheinlich. Und ich finde Tanzen überhaupt gerne, nicht nur Tango, sondern bei jeder passenden Gelegenheit.
Die Musikszene in dem 5,5 Millionen Einwohnerland ist überhaupt beachtlich. Aktuell findet die neue Jazzszene große internationale Aufmerksamkeit. Und zu den Höhepunkten eines finnischen Musikjahres gehören sicher die Opernfestspiele in Savonlinna im Osten des Landes in Karelien. Die kennen Sie sicher auch gut, Frau Mentel.
Ich kenne es, ja. Allerdings, die Opern habe ich noch nicht besucht, aber die Burg.
Ich bin im August dort gewesen, übrigens zum ersten Mal in Finnland und habe dort die Autorin, Reiseleiterin und Finnland-Expertin Gudrun Söfka kennengelernt. Gut, dass ich mein Handy dabei hatte, da konnte ich sie gleich ein bisschen ausfragen.
Also, wir sind ja hier, um die Opernfestspiele in Savonlinna mitzubekommen, teilweise. Und Sie haben viel Erfahrung. Sie haben über die Jahre beobachtet, wie das Publikum sich darauf vorbereitet. Vor allen Dingen das finnische Publikum. Ja, erzählen Sie mal.
Also ganz wichtig ist natürlich, dass man einen passenden Übernachtungsort findet, damit der Rahmen auch stimmt für den Opernbesuch. Es reicht ja nicht, dort sich die Musik anzuhören, sondern man möchte ja mit der Musik auch den ganzen finnischen Sommer genießen. Deshalb gehört auch die Oper nach Finnland, was man vielleicht nicht unbedingt von Haus aus so glauben sollte. Und zu so einem schönen Ort gehört dann natürlich ein See, in dem man dann rechtzeitig vor dem Opernbesuch noch einmal eine Runde schwimmen gehen kann. Und dann wird es langsam ernst. Dann muss man zurück auf sein Zimmer, das funktional, aber hinreichend angenehm eingerichtet ist, mit einem schönen Blick auf den See. Und dann muss man sein Kleid vorbereiten, denn natürlich geht man auch in Finnland im Sommer im geblümten Kleid in die Oper. Nur ist das wahrscheinlich ja durch die Anreise dann so ein bisschen verknittert und weniger festlich. Und deshalb muss man dann auf die Suche gehen nach einem Bügelbrett, das sich nicht in den Zimmern findet, weil die Zimmer ja angenehm, aber nicht zu luxuriös eingerichtet sind, wie man das in Finnland so gerne hat. Aber es ist sicher, man findet so ein Bügelbrett, das steht dann wahrscheinlich irgendwo auf dem Flur. Und dann muss man nur schauen, ob man rechtzeitig da ist, bevor möglicherweise die Nachbartür sich öffnet und dort schon jemand, vielleicht nicht mehr mit den Lockenwicklern auf dem Kopf, aber doch so halb vorbereitet, auch schon erspäht hat, wo gerade eins frei ist. Ja, also man macht sich schon ein bisschen feierlich hübsch, und zwar gemeinsam. Also das wird dann so eine Gemeinschaft aller Operngänger, die dann auch in so einem kleinen Minibus gen Savonlinna fahren, die sich vorher sicherlich im See oder beim Bügelbrett schon mal getroffen haben.
Gibt es denn da auch vielleicht Gerangel, wer als erster bügeln darf? Oder muss man da Schlange stehen?
Ja, Schlange stehen und abwarten und so tun, als ob man es gar nicht eilig hätte, auch wenn also in 7,5 Minuten schon der Bus fährt, das ist ganz wichtig. Ja, niemandem das Eisen aus den Fingern reißen, das geht gar nicht. Nicht nur am Operntag nicht, sondern auch sonst in Finnland nicht.
Aber man muss sich schon auch ein bisschen fein machen, oder wie ist das? Es ist ja nicht immer so richtig warm in Finnland und die Halle, der Ort, wo man die Oper sieht oder das Konzert, ist ja doch vielleicht ein bisschen kühl. Also dann braucht man vielleicht eine dicke Jacke und man kann das geblümte, prima gebügelte Kleid gar nicht vorzeigen.
Das mag manchmal passieren, aber damit plant man nicht. Man plant mit dem Kleid, und wenn man es unter der Daunenjacke verstecken muss, dann ist das halt kurz mal so. Aber man geht ja auch noch vorher essen und man geht hinterher ja noch auf eine Terrasse. Die sind halt auch alle überdacht, so dass man auch im Regen auf eine Terrasse gehen kann. Und da gibt es dann Wärmestrahler und spätestens dort kann man die Daunenjacke dann ablegen.
Aber wahrscheinlich sind nur die Ausländer so verfroren und die Finnen ja nicht. Die brauchen ja gar keine Daunenjacke, vor allen Dingen nicht im Sommer.
Das kann sein. Also es kann auch sein, dass man aus Prinzip mit Beginn des Sommers, Mitte Juni, die Daunenjacke in den Keller sperrt. Denn jetzt muss man ja den Sommer feiern und dann friert man halt auch ein bisschen. Das ist schon möglich.
Unser nächstes Thema ist Arto Paasilinna. Der ist in Deutschland relativ wenig bekannt, also Eingeweihte und Finnenliebhaber kennen ihn natürlich. Er gilt als Kultautor in Finnland, hat über 40 Romane geschrieben. Glauben Sie, dass dieser Autor Bücher geschrieben hat, die ein Einstieg sind in die finnische Seele?
Ich glaube, wenn man Finnen diese Frage stellt, dann sagen die meisten, ja, ein bisschen vorsichtig zögernd und meinen damit, ja, unbedingt. Und andere würden ein wenig zurückweichen und versuchen, in freundlichen Worten zu sagen, dass sie das nicht unterstützen. Arto Paasilinna hat ja einen besonderen Humor und eine besondere direkte Art, die Menschen, allesamt Finnen, in seinen Büchern sehr detailreich zu schildern. Und damit möchte sich vielleicht nicht jeder identifizieren.
Beschreiben Sie doch bitte mal diesen typischen Humor.
Ja, wie könnte es denn einem so ergehen, wenn man einen erst einmal völlig durchschnittlichen Beruf hat, eine statistisch passende finnische Familie mit einer Frau und 1, so und so viel Kindern, vielleicht auch noch einem Hund und einem Sommerhäuschen. Und am Anfang des Romans ist man dann vielleicht fast ein bisschen gelangweilt, weil das so nüchtern und sachlich beschrieben wird. Und plötzlich bricht dann die Welt über einem zusammen oder über einen herein, in dem dann dem einen zum Beispiel ein Bärenkind zum Geburtstag geschenkt wird, mit dem er sich auseinanderzusetzen hat. Und der andere gerät in den Besitz einer Gebetsmühle, die ihn durch die halbe Welt trägt. Oder man verliert einfach sowohl Frau als auch Haus und Job an einem Tag und muss sich etwas ganz Neues überlegen. Und auf dem Weg dahin steigt plötzlich der Sohn des Donnergottes auf einen finnischen Granitfelsen herab und tauscht mit einem den Körper, weil er erkunden möchte, was hier gerade auf Erden so los ist. Und wenn all das auch noch in einer Geschichte passiert, dann ist das vielleicht nicht sehr glaubwürdig, aber unterhaltsam.
Also, man muss Paasilinna unbedingt lesen. Er hat ja auch ein Buch geschrieben zum 100. von Finnland.
Ja, das hat er. Und da verzichtet er auf allzu kuriose oder skurrile Darstellungsformen. Seinen Humor behält er bei oder auch seinen Mut, es durchaus drastisch zu schildern, was den Menschen dort passiert. Aber in diesem Buch möchte er schon auch Wahrheiten über Finnland erzählen und nicht nur auf lustige oder augenzwinkernde Weise, sondern er möchte das selbstständige Finnland, also zwischen 1917 und unserem Jahr 2017, präsentieren.
Als jemand, der zum ersten Mal in Finnland ist, wie ich, fällt mir auf, dass es doch viele Merkwürdigkeiten und Absurditäten gibt, die mir sehr gut gefallen. Wie ist das, was haben die Finnen sich ausgedacht in dieser Hinsicht, ja, zur 100-Jahr-Feier? Fällt Ihnen da etwas ein?
Ja, ich glaube, sie öffnen sich in diesem Jahr ein bisschen mehr und dem Publikum, auch dem Ausländischen, und haben einfach eine große Sammlung all der Dinge zusammengestellt und alle kleinen Orte und Gemeinde gebeten, ihre Veranstaltungen dort einzutragen, heutzutage natürlich auch auf Internetseiten, so dass man aus dem Ausland mitfeiern kann, 100 Jahre Finnland. Jeden Tag passiert irgendwo etwas. Und dann kann man sich halt aussuchen, ob man die ja schon fast klassische Luftgitarren-Weltmeisterschaft ansehen möchte oder beim Gummistiefel-Weitwurf dabei sein will oder ob man es dann doch etwas spezieller mag und die Weltmeisterschaft im Ameisenhaufen sitzen antreten will. Ob man gewinnt oder nicht, dabei sein ist alles. Und dazu lädt man durchaus auch gerne ein. Es müssen nicht die ebenfalls ja gut 100-jährigen Opernfestspiele von Savonlinna sein. Aber auch dahin werden übrigens zum Beispiel Heavy-Metal-Bands eingeladen, auch hierher nach Savonlinna. Also auch da wagt man den Spagat in ganz unterschiedliche Richtungen.
Und dann kann man auch was trinken, etwas, was es nur in Finnland gibt, ein Likör.
Absolut. Nur in Finnland, den besten in Finnland vielleicht. Und wenn es etwas gibt, was Finnland, Schweden und Norwegen auch hat, was aber die Nachbarländer dann aus Finnland importieren, dann kann man vielleicht sagen, das ist eigentlich finnisch. Es gibt natürlich hier Beeren, Liköre hier im Sommer und alles, was in der Natur wächst, kann man dann ja auch daraus bereiten. Aber es gibt auch etwas Klassischeres, was mit dem vielen Holz zu tun hat, dass man hier immer geschlagen und verkauft und auch zu Holzkohle verarbeitet hat. Und wenn man das zu Holzkohle verarbeitet, so einen Kiefernstamm, dann fällt dabei ein bisschen ein Produkt ab, mit dem man Schiffe kalfatern kann, aus dem sich aber auch Likör gewinnen lässt. Und das ist dann Tervalikööri auf Finnisch. Teerlikör.
Teerlikör. Und Sie wollen mir sagen, dass man den ernsthaft trinkt?
Das tut man. Man muss ihn ja auch nicht pur trinken. Man kann ihn ja auch noch mit echtem finnischem Finlandia-Wodka ein bisschen verdünnen.
Aber den gibt's nur in Finnland. Das heißt, wenn man ihn in Deutschland trinken möchte, muss man ihn importieren.
Unbedingt, denn das wäre ja ein guter Grund, überhaupt mal dieses Land zu besuchen. Und dieser Likör ist sicherlich auch nach dem Geburtstagsjahr immer noch erhältlich.
Danke für diese wunderbaren Tipps.
Soweit also Gudrun Söfka, die übrigens einen sehr schönen Reiseführer geschrieben hat. Er heißt Finnland. Wenn der Fisch nicht beißt, spart man den Wurm. Erschienen in der Reihe Fettnäpfchenführer bei Conbook. Man erfährt auf liebenswürdige, unaufgeregte Weise, wie man sich in Finnland zurechtfindet, was man tun oder nicht tun soll. Prima für alle, die mal einen längeren Aufenthalt im Land planen. Und dann nochmal der Lesetipp für alle, die seinen Namen schon wieder vergessen haben, die Bücher von Arto Paasilinna. Wer Sinn fürs Schräge hat, muss Paasilinna lesen. Der wunderbare Massenselbstmord etwa. Und mit dem Titel geht's schon mal los. Und jetzt nochmal ein Tango, und damit wir ihn alle verstehen, ist er auf Deutsch. Ich mit meiner Braut im Parlamentspark von M.A. Numinen. M.A. Numinen, großer Star in Finnland. Übrigens hat er Schwierigkeiten bekommen mit diesem Titel. Er wurde heftig beschimpft. Er würde das so darstellen, dass die Finnen viel trinken würden. Frau Mentel, das ist ja was ganz Ungewöhnliches, ja.
Also das ist ja bekannt, dass Finnen gut trinken können, aber die trinken nicht mehr als die Deutschen. Die trinken nur auf einmal viel.
Genau.
Und dann ist wieder eine lange Pause.
Genau. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir kommen jetzt zu dem hochinteressanten Thema, das merkwürdige, seltsame, schräge Finnland. Wir haben gehört von Arto Paasilinna, vom Teelikör, von Weltmeisterschaften im Luftgitarrenspielen. Bitte mehr davon, Frau Mentel.
Schräg, gut, Gummistiefel werfen, das sage ich nochmal. Ist auch ein bisschen schräg, ist das schon. Aber wir werfen Stiefel bei unserem Windsommerfest. Jedes Mal, schon viele, viele Jahre. Na gut, wir kommen ja nicht zu den Meisterschaftsweiten, aber wir machen die Siege, wenn Frauen, Männer und Kinder, das sind drei Gruppen. Aber die gibt's ja in Weltmeisterschaften und das sind strenge Regeln. Aber das ist jetzt das. Dann haben wir ein anderes Spiel, das ist Mölke. Es ist, hat auch Regeln. Also das ist jetzt nicht so ganz kurios. Das sind Holzklötze, die mit Nummern drauf sind und die werden mit Holz auch gefällt. Und das sind auch Regeln, die müssen also 50, die Zahl 50 muss genau kommen, sonst geht man wieder rückwärts oder muss man von vorne anfangen wieder. Oder ich, so genau weiß ich nicht. Aber das ist auch sehr populär und das spielen wir hier auch. So, zu den Schrägeren, das Frauentragen. Und das.
Frauentragen.
Frauentragen. Das Mindestgewicht muss 49 Kilo von der Frau sein. Und dieser Parcours ist 250 Meter lang, ist teilweise auf Sand, dann Wasser und Gras und Asphalt. Und der Ideengeber für die ist eine Legende vom 19. Jahrhundert. Der Bösewicht Tronkainen hielt nicht um die Hand der Angebeteten an, sondern warf sie sich einfach über die Schulter und rannte mit ihr davon. Und davon, das sagen jetzt die, die das organisieren, das ist der Anfang von Frauentragen.
Und gibt es denn auch ein Höchstgewicht der Frauen?
Das wurde da nicht genannt. Aber das merkt man schon.
Das merkt man schon, was nicht geht. Oder wenn man sehr langsam ist plötzlich. Ja,
ja. Ja.
Ja, prima. Was gibt es noch?
Ja.
Erfindung des Schlammfußballs.
Ja, genau. Das weiß ich nicht, wo das herkommt. Aber es ist so populär, da werden Weltmeisterschaften wirklich jedes Jahr ausgetragen. Und das gibt es im Fernsehen. Also, es war schon sehr kurios. Aber ja, wenn es Spaß macht.
Natürlich, klar. Was noch?
Tango-Festival gibt's ja in Seinäjoki jedes Jahr. Und das Kuriose dabei ist, die ganze Woche ist Tango angesagt. Und es wird auf der Straße auch getanzt. So, es regnet oder die Sonne scheint, das ist egal, in Gummistiefeln kann man auch Tango tanzen auf der Straße. Und dann wird da auch der König, Tango-König und König, der, Königin, gekürt. Ja, und das ist ein Fernsehereignis auch. Gut. Und dann wurde ich oft gefragt, ja, wieso erfinden die sowas? Na, dann wurde gesagt, ja, die Winterabende sind sehr lang und dunkel und was soll man machen? Dann hängt man sowas aus, ob das jetzt wirklich stimmt. Aber Ideen sind das auf jeden Fall gewesen.
Ja, was noch? Wir lauschen begierig.
Ja, das habe ich schon erwähnt, in Ameisenhaufen sitzen.
Ameisenhaufen, ja.
Ist das sehr kurios. Aber im Sommer, die Finnen sind erstmal solche Winterfischer. Wenn zugefrorene See ist, sitzen da viel weiter auseinander Männer, meistens Männer, und die haben ein kleines Loch im See, die sitzen auf dem Stuhl und machen diese immer ein bisschen hoch und runter mit sein, mit der Angel. Aber im Sommer, was macht man dann? Jetzt haben die das erfunden, so kleine Inselchen verankert im See und die sitzen auf diesen, entweder ist das Styropor oder irgendwie schöne mit Holz gemachte Inselchen und da in der Mitte ist auch ein Loch und die sitzen da auf der Bank und machen dasselbe wie im Winter. Also das ist auch ziemlich kurios. Ne? Und Tiefschneefußball gibt's auch. Da muss man aber dann Schnee haben.
Tiefschneefußball. Ja. Wie hoch muss der Schnee dann liegen?
Das weiß ich nicht. Das ist aber auch. Ich habe auch Bilder davon gesehen. Natürlich, es muss schon eine ganze Menge sein. Dann ist das auch schräg.
Also das sind eine ganze Menge Spiele, also im sportlichen Bereich.
Ja.
Ich will hier noch was sagen, was mir aufgefallen ist und was ich gehört habe, als ich im August da war. Zum 100. von Finnland wollte Norwegen dem Land eine Bergspitze schenken. Ich meine, ja. Das hat natürlich mit Finnland jetzt nichts zu tun. Das ist das Schräge von Norwegen, aber es ist ja auch eine schräge Idee. Leider ist nichts daraus geworden. Es hat nicht geklappt. Ja. Dann aber zur Sprache. Nun ist die Sprache sowieso schon mal schwierig, aber Ausländer, die dann ein bisschen Finnisch gelernt haben, die haben es dann zu tun mit den Verkürzungen. Also 99 heißt nicht, also wie auch immer,
99. Ösi, ösi.
Ja, es heißt Issi Issi und das heißt, die Finnisch lernen, die müssen dann noch die Verkürzungen lernen. Nicht nur das normale finnische Wort, sondern auch noch die Verkürzungen.
Ja, das stimmt. Aber das kommt dann, wenn man länger dann vielleicht in Finnland ist oder bei der Praxis.
Dann Literbecher. Auf den Märkten wird nicht gemessen mit Wagen, sondern mit Literbechern. Das ist ja interessant.
Ja. Oder die Kartoffeln zum Beispiel, das gibt so ein Holzmaß, das ist wie so ein kleiner Kasten. Und das nennt man Kappa. Und das weiß ich jetzt genau, wie viel Kilo oder ob das Kilo ist. Aber damit wird das auch gemessen. Ja, das stimmt.
Und es ist interessant, dass Sie Kartoffeln erwähnen, denn die Kartoffeln sind teurer als Erdbeeren.
Oh, das ist mir nicht aufgefallen.
Das ist uns aufgefallen und das fanden wir auch komisch. Und zu guter Letzt muss ich noch etwas sagen, was wir gesehen haben. Die finnischen Gänse gehen über Zebrastreifen.
Ja, habe ich auch das gesehen.
Das tun die deutschen Gänse nicht.
Entschuldigung. Ja, aber das gab's mal.
Also soweit zu den Kuriositäten. Also jedes Land hat Sitten und Gebräuche, die von Ausländern nicht gekannt oder verstanden werden. In Finnland scheint es aber überproportional viele Sonderbarkeiten zu geben. Woran könnte das liegen? War Finnland zu lange isoliert, einsam oder vernachlässigt?
Das würde ich nicht sagen. Nein. Also, nein. Sie haben ja gute Bildung.
Ja, es liegt doch eher an den
langen
Winterabenden, wo man auf ziemlich viele Ideen dann kommt. Ja. Zu dem gerade erwähnten Thema gehört natürlich auch die Filme von Aki Kaurismäki. Ich glaube, jeder Fan seiner Filme erinnert sich an Bilder, die einfach unvergesslich sind, so absurd und komisch und rührend sind sie. Gehören Sie zu den Kaurismäki-Fans?
Nicht unbedingt alle. Es sind einige Filme, die mir gefallen, aber einige sind dann mir dann doch zu dunkel, zu traurig und ist nicht mein Fall.
Und auch der spezielle Humor ist auch nicht Ihr Fall?
Je nach Film. Ja. Je nach Film.
Also Sie sind zwar traurig und melancholisch, aber auch sehr schön und sehr finnisch. Menschlich.
Und finnisch.
So. Also ich meine, wenn die Finnen so sind, wie Kaurismäki sie uns zeigt, dann finde ich, kann man sehr große Sympathien für die Finnen hegen. Oder würden Sie das völlig ablehnen, dass die Finnen so sind wie in den Filmen?
Nein, nicht unbedingt. Also es gibt die Mehrheit, finde ich schon, ist ein bisschen anders als in den Filmen. Gut, die können aber gut in vielen Sprachen schweigen. Das kann man ja auch sagen. Ne? Das sagt man. Aber die Melancholie ist schon da. Und ob das jetzt von Russland herkommt, weiß ich nicht. Also die könnte so ein bisschen verwandt sein, sagen wir in der Fusion.
Sind die Finnen denn immer noch die großen Schweiger?
Ja, eben, das ist es, ein viel Schweiger.
Das ist immer noch so.
Immer noch, ja. Mhm. Auch im Land wenigstens. Mhm.
Wir kommen jetzt mal zu einer ganz wichtigen Frage. Was macht die finnische Seele aus?
Oh, die Seele. Also die sind zufrieden und glücklich, wenn es traurig ist. Komisch, ne? Das ist wahr. Aber die können auch wieder anders lustig sein. Aber, oh Gott, das ist eine Frage.
Ja, schwer.
Das ist eine schwere.
Aha. Aber Sie haben uns ja die Antwort gegeben. Da können wir ja jetzt ein bisschen dran rumdenken. Wie lernen wir denn, wir in Deutschland, die Finnen zu verstehen?
Ja, damit die erstmal wissen, ja, die sind langsamer, da ist nicht diese Hektik wie in Mitteleuropa, in den großen Städten schon, ne? Aber die machen alles ein bisschen langsamer. Und man sollte, wenn man von hier aus jetzt die Finnen betrachtet, ein bisschen Geduld üben, wenn das nicht so ganz geht, so wie hier. Ich habe das halt allerdings jetzt gelernt, ich rede mit Händen und Füßen. Aber es ist, ja, war eine faire Frage, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist ja mit anderen.
Mit anderen?
Mit anderen Ländern genauso.
Da mit anderen Ländern genauso.
Da ja. Muss man auch leben.
Gut, dann wissen wir ja jetzt Bescheid. Und das war unser Special zum 100. von Finnland. Danke fürs Kommen, Pirjo Mäntel. Sie haben uns Finnland näher gebracht. Darüber haben wir uns jetzt sehr gefreut. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak und wünscht allerseits schöne Feiertage. Möchten Sie das nochmal auf Finnisch sagen, Frau Mäntel? Damit wir nochmal hören, wie Finnisch klingt.
Toivo kaikille. Hauska joulua ja onnellista uutta vuotta. Und ich danke auch vielmals. Dass ich hierher kommen durfte.
Das war eine Freude. Zum Schluss ein Musikstück, das mir der, nein, das nicht mir, sondern das der Urenkel von Sibelius, Lauri Porra, an die Blaue Stunde geschickt hat. Herzlichen Dank dafür. Lauri Porra ist Bassgitarrist und das Stück ist in Zusammenarbeit mit der in Finnland sehr bekannten Metal Group Apocalyptica entstanden. Und das ist ihre Version von Finnlandia.